Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Die parlamentarische Sommerpause, die hat begonnen. Die Bundestagsabgeordneten haben bis Ende August sitzungsfrei. Viele von ihnen nutzen die Zeit jetzt, um möglichst viele Menschen in ihren Wahlkreisen zu treffen. Das macht auch Katharina Beck. Sie geht in Hamburg auf Sommertour und davor allerdings hat die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion hier im Podcast ihre Zwischenbilanz gezogen und mit mir auf das dritte Jahr im Bundestag zurückgeblickt. Ihr hört Folge 60 des Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Ja, und jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Für die Bilanz habe ich wie immer einen kurzen Fragebogen entworfen, den die Abgeordneten beantworten. Unter anderem sprechen sie diesmal über Situationen, an die sie sich gerne bzw. nicht gerne erinnern, darüber, was sie nach dem dritten Jahr besser können als vorher und was aus der Ampel wird. Den Anfang hat in der letzten Folge Yvonne Rieh gemacht. Weiter geht es jetzt mit Katharina Beck. Hallo Frau Beck.
Hallo Frau Lang.
Ja, ich verrate es einfach mal. Wir hatten ein bisschen technische Probleme. Wir wollten eigentlich remote sprechen. Jetzt treffen wir uns analog, was ja auch eigentlich immer schöner ist.
Also ja, danke, dass Sie vorbeigekommen sind.
Im noch. Bundestag. Und es ist heute ja ein aufregender Tag. Also wir wollen eigentlich eine Bilanz des dritten Jahres machen, aber darüber müssen wir eigentlich nochmal kurz sprechen, weil es gibt eine Einigung im Haushaltsstreit, wie es ja immer heißt.
Ja, Zoff und so weiter, genau.
Sind Sie zufrieden mit dem, was diese Einigung beinhaltet, aus Ihrer Sicht?
Also erstmal finde ich es sehr gut, dass jetzt eine Einigung da ist zwischen Olaf Scholz, Christian Lindner und Robert Habeck. Und da werden dann jetzt lange Papiere kommen, die wir gerade sichten. Ich glaube, dass es halt einfach super wichtig ist zu sehen, dass tatsächlich Kinder in Armut lebend wahrscheinlich jetzt sehr stärker unterstützt werden. Ich muss das mir im Detail natürlich noch angucken. Ne? Also es ist gerade erst druckfrisch sozusagen das Papier da und das hat über 30 Seiten und da muss man jetzt schauen, was das alles im Einzelnen bedeutet. Aber das ist erstmal total gut. Ich finde auch wichtig, dass wir in Bezug auf die Wirtschaftsinitiative dort jetzt einiges machen. Was mich persönlich voll freut, ist, dass es wahrscheinlich bei der Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, so einer neuen Rechtsform, die es Unternehmen erlaubt, ein bisschen langfristiger zu wirtschaften, was super viele Unternehmen wollen, aber das nicht können, weil es heute mit den GmbHs, so wie sie sind, nicht gut geht. Das sind so Kleinigkeiten, über die ich mich auch schon freue. Und das große Ganze muss ich mir noch genauer angucken, um es final zu bewerten.
Genau. Ja, Sie sind dann im September dran quasi, ne? Also wenn es dann ins Parlament geht.
Wir werden
geht.
Das jetzt auch natürlich schon diskutieren und nochmal gucken. Aber ja, genau, das ist auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer. Ganz oft sieht man dann in der Tagesschau oder so, Kabinett hat beschlossen. Und dann wirkt es so, als ob es beschlossen ist. Mhm. So ein Gesetz, was auch steuerliche Aspekte hat. Und auch die gucken wir gerade alle nochmal genau an. Und da sind auch schon ein paar Dinge, wo ich leider dann eigentlich doch wieder ein Fragezeichen dran machen muss. Aber ich will erstmal, die Einigung steht so, aber das Kabinett hat beschlossen, dann kommt es in den Bundestag. Ne? Gesetze werden ja im Bundestag dann verhandelt im Detail und dann bei Steuergesetzen kommt noch der Bundesrat. Die meisten erinnern sich wahrscheinlich ans Wachstumschancengesetz, was so super lange gedauert hat und wo es dann noch den Vermittlungsausschuss gab, weil nämlich bei Steuergesetzen erst Kabinett, dann eben ist dann der Entwurf, dann beschließt der Bundestag ein Gesetz, aber auch das ist dann nur ein Entwurf, bis der Bundesrat das dann auch zugestimmt hat oder noch geändert hat. So lange dauert das dann.
Das heißt, durchregieren ist ja im Prinzip gar nicht möglich.
Nee, da kann man sich natürlich auch fragen, ob man Dinge reformieren kann, aber ich glaube, das ist halt das, was man bei einer Demokratie aushalten sollte, ja, dass wenn man alle möglichen Interessen zusammenbringt, worum es ja geht, wenn man über 80 Millionen Menschen ist, die zusammen in einer Organisation leben sozusagen, in Deutschland, dass das eben dann auch braucht, dass alle gehört sind oder die meisten Betroffene zumindest von Gesetzen und ja, dass das dann ein bisschen dauert, das miteinander zu beraten. Das ist dann so. Ich finde das auch besser als in einem von oben durchregierten Staat wie China. beispielsweise.
Das ist wahrscheinlich genau der Unterschied.
Wo es gar keine Meinungsfreiheit dann gibt, dann sagt einer was und das ist dann gut zu finden, fertig. Mhm. Ja, und ich glaube, auch in Russland kann man jetzt fast gar nicht mehr demonstrieren. Also so Bauerndemos oder so waren jetzt auch nicht immer nur nice, sage ich jetzt mal so. Aber ich habe mich im Endeffekt gerade im Vergleich zu Russland und China sehr sozusagen gefreut, weil das ja eigentlich zeigt, dass wir doch in einem Land leben, wo jeder seine Meinung sagen darf. Also das Gegenteil dessen, was oft so kolportiert wird.
Ja, aber da sind wir schon bei, ich habe ja einen kurzen Fragebogen wie immer vorbereitet, schon eigentlich bei der ersten Frage, also Sie meinten, oder bei der zweiten, Sie meinten, es war nicht so nice immer, die Bauernproteste. Also die erste Frage ist, an welchen Moment oder welche Situation Sie sich denn gerne erinnern in diesem dritten Jahr, wo Sie jetzt im Bundestag sind?
Also verrückterweise tatsächlich die Verhandlungen zum Wachstumschancengesetz. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, in einer Arbeitsgruppe so eng daran zu arbeiten, wie man gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft wirklich auf den Weg bringen kann. Da gab es so einen Moment, wo wir uns dann zurückziehen mussten, weil die Länder Änderungen wollten. Und dann habe ich dort einfach ganz hands-on live und in Farbe dann am Bildschirm haben ein paar Sachen mal visualisiert, damit wir schneller zu einem Ergebnis kommen. Und es hat einfach super Spaß gemacht. Wir haben einen tollen Kompromiss dann auch unterbreitet und am Ende sind wir da fast auch genau da gelandet. Mhm. Und es war einfach spannend, ja, in diesen Bund-Länder-Arbeitsgruppen. Dann sitzt da Jens Spahn und wir, für die CDU-Bundestagsfraktion und man sitzt mit den ganzen Länderministern zusammen. Und das war irgendwie toll für mich, im Endeffekt ja das erste Mal eine solche Vorbereitung eines Vermittlungsausschusses dann mitzubekommen, aber sogar auch ja aktiv mitgestalten und mit verhandeln zu können und dort wirklich einen Unterschied zu machen. Das hat mich doch sehr glücklich gemacht.
Mit Jens Spahn.
Ja, also es ist natürlich dann inhaltlich und von der Art, wie da verhandelt wird, jetzt nicht immer das, was ich nur super finde, aber ich fand, uns ist es eigentlich dann trotzdem auch mit ein bisschen Humor und gegenseitigem Respekt dann gelungen, da durchzukommen. Also ich habe das ja auch in einer Rede mal ein bisschen humorvoll adressiert, wie ich da ein wenig widersprüchlich das öffentliche Auftreten der CDU fand versus dem, was sie dann verhandelt haben, nämlich alles blockiert.
Mhm. Und an welche Situation oder welchen Moment erinnern Sie sich denn nicht so gerne?
Also ich finde schon, das ist aber nicht so ein Moment. Also mich treibt halt einfach super, 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 super doll um, dass wir es irgendwie nicht hinkriegen, in die Infrastruktur ausreichend zu investieren. Dieses Thema, das ja sogar der BDI sagt, und er fordert jetzt nicht dauernd 400 Milliarden vom Staat, ne, sondern dass wir... Er hat jetzt 400 Milliarden gesagt, andere sagen 500 Milliarden, man kann vielleicht auch 300, mir egal, aber so eine Art Fonds oder Sondervermögen oder wie auch immer man das machen will, das dezidiert für zum Beispiel die Sanierung der 4000 maroden Brücken genutzt wird, für die Instandhaltung von Schulgebäuden. Ich glaube, manche sind modern, andere sind, das wissen wir noch aus der Corona-Zeit, nicht modern. Und dass wir in die Schiene wirklich investieren, dass die nicht der Volkssport Nummer 1 bleibt, die Deutsche Bahn zu kritisieren. Und das treibt mich halt um, ja. Und da frustriert mich dann einfach schon manchmal auch die Blockadehaltung auch der Union, mit der wir sowas ja machen könnten, weil, also die bräuchten wir, weil das ins Grundgesetz dran ginge. Und das finde ich etwas frustrierend, da diese dolle Parteipolitik zu erleben, weil gerade jetzt, wo das Erstarken der Rechtsextremen so deutlich ist im Osten, ist, glaube ich, eigentlich wäre gut, wenn der Staat ein bisschen positivere Botschaften auch an die Menschen senden könnte. Hm. Also, dass das Land funktioniert. Es funktioniert ja für viele auch auf dem Land nicht mehr so richtig. Und das gilt es für mich schon zu modernisieren.
Ja, haben Sie denn das Gefühl, dass diese Blockadehaltung taktisch ist? Also sprich, wenn man jetzt vorausschauend mal von der Situation ausgehen würde, man hätte ab 2025 eine schwarz-grüne Regierung, Wäre es dann möglich? Also ist das jetzt im Vorfeld vor der Wahl was Taktisches zu sagen, wir wollen genau das nicht, was Teile der Ampel wollen? Oder ist es wirklich Überzeugung? Haben Sie das Gefühl, mit der Union ginge das auch in einer anderen Konstellation nicht?
Also das müssen Sie tatsächlich eher mit der Union besprechen, weil, ne?
Haben Sie kein...
Naja, also meine Einschätzung ist die, wenn man sich auch anguckt, was die Ministerpräsidenten der CDU sagen. Also fast alle Ministerpräsidenten der CDU sagen, wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse. Und da gab es ja sogar auch Zeitungsartikel dazu, die sich namentlich zusammengetan haben. Und ich glaube, man kann gar nicht übersehen, dass wir die großen Infrastrukturprojekte so aus dem laufenden Haushalt halt einfach nicht finanzieren können, weswegen ich... Also beim Wachstumschancengesetz kann ich ganz klar sagen, das war einfach Destruktion. Man hat es der Ampel nicht gegönnt. In diesem Wachstumschancengesetz waren Dinge drin, die die CDU immer wollte und mit der SPD nicht hinbekommen hat und die wir als Ampel jetzt umgesetzt haben. Also, und sie hat uns halt einfach nicht, glaube ich, gegönnt, was Gutes für die Wirtschaft zu machen. Und dann, das habe ich mich auch getraut, dann Destruktion zu nennen. Weil ich es genau so dann für mich belegen konnte auch, dass es so schon auch war.
Was können Sie denn nach diesem dritten Jahr im Bundestag besser als vorher?
Ich glaube, die größte Lernkurve, also ist auch schon im zweiten Jahr losgegangen, ist tatsächlich das Reden halten. Also ich hatte auch vor dem Parlament schon mal so Präsentationskurse gemacht, aber öffentliche Reden habe ich als Unternehmensberaterin fast nie gehalten. Und ich halte meine Reden jetzt fast immer frei. Und manchmal schaffe ich es sogar in einer Steuerdebatte, was so zu machen, dass sogar manche lachen müssen mit ein bisschen Humor. Also es geht nicht darum, irgendetwas lächerlich zu machen, aber quasi auch mal in einer 6-Minuten-Rede auch mal irgendwie so einen kleinen humorvollen Augenzwinkern dabei zu haben. Also ich glaube, das Reden halten, das freie Reden halten, da habe ich echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und das macht Spaß.
Also das heißt, Sie machen sich auch keine Notizen oder schon haben so ein Stichwortzettel?
Doch, also ich überlege mir natürlich schon, welche Kernaussagen ich machen will. Das schon, klar. Nee, das und manchmal, aber am Anfang muss ich dann vielleicht eine Minute darauf verwenden, Dinge, die Vorredner gesagt haben, zu widerlegen, wenn ich finde, dass es nicht gestimmt hat oder darauf mich nochmal zu beziehen, aber dann versuche ich schon dann meine Punkte zu machen, aber es ist halt nicht wörtlich ausformuliert.
Und haben Sie da Kurse, Trainings gemacht oder haben Sie sich das selber im Laufe der Zeit quasi, oder ist ja nicht beigebracht, aber haben Sie da so eine Routine entwickelt von selber?
Ja, also tatsächlich habe ich, ja schon, hatte ich ja eben gesagt, schon vorher mal so Kurse gemacht. Aber ich habe letzten Sommer wirklich, ja, jetzt muss ich es sagen, und wir gucken aufs Jahr zurück, das war fast genau vor einem Jahr, am Ende der Sommerpause letzten Jahres, so ein Redentraining gemacht den ganzen Tag. Das war wahrscheinlich ein guter Startpunkt, ja. Das hat mir auch sehr geholfen darin, wie ich manchmal meine Argumentation aufbaue und schnell die Dinge auf den Punkt bringe, vielleicht, hoffentlich. In diesem Podcast ja nicht immer so schnell, weil man sich so ein bisschen
muss man ja auch nicht, ja.
Besprechen kann. Aber.
Ja, genau. Aber das heißt, das würden Sie auch anderen Politikerinnen empfehlen, sowas zu investieren? Also jetzt, ne, gibt es ja auch andere Situationen, wahrscheinlich Wahlkampfreden, kann ich mir vorstellen. Müssen Sie auch manchmal halten.
Also ich finde eigentlich immer, dass man bei einem Training was lernt. Also ich habe auch in der Fraktion nochmal, auch wenn ich vorher schon viele Leadership-Seminare gemacht habe, hab hier nochmal zum Thema Führung mich nochmal coachen lassen und so. Und ich habe gehört, dass das jetzt nicht alle in Anspruch nehmen, aber einige. Und ich finde es super, klar. Weil wir sind halt frei, ne, ob wir das machen. In Firmen hat man ja oft quasi auch Vorgaben. In Firmen ist es auch total cool. Also Leute machen sehr gerne auch meistens Weiterbildungen, habe ich den Eindruck. Also zumindest war das bei Accenture so. Und ich nutze das auch hier, was wir haben. Genau.
Also das heißt, es ist ein Angebot des Bundestags.
Wir haben so eine Art Weiterbildungsfonds in der Fraktion, wo jeder auch ein bisschen was einzahlt und dann so roundabout einen Trainingstag nutzen kann. Ich habe jetzt ehrlich gesagt überhaupt keinen Überblick, wer da wie viel nutzt, aber genau. Und ich nutze es auf jeden Fall. Ich würde es auch dieses Jahr wieder nutzen.
Was würden Sie denn rückblickend anders machen, wenn Sie könnten?
Also ich finde das sehr, sehr schwierig zu sagen, grundsätzlich so diese Frage, weil ich nie weiß, wenn ich mich an der einen oder anderen Stelle anders entschieden hätte, wäre es dann jetzt im Ergebnis besser. Und deswegen möchte ich da jetzt eigentlich gar nichts so dazu sagen. Also
ja. Ist auch okay. Genau, sage ich nichts.
Also es gibt jetzt nichts so, wo ich so denke, oh mein Gott, das war jetzt so schlimm und alles ist kaputt. Also ist halt einfach nicht so. Also ich glaube, es ist vieles gut. Ich glaube, manchmal ist es so, dass ich schon noch ein bisschen noch früher in die gesetzgeberischen Prozesse manchmal einwirken möchte. Das ist ja am Anfang eben immer zwischen den Ministerien, ne, vor dem Parlament. Das ist ja für viele in der Demokratie auch schwer nachzuvollziehen, weil ja eigentlich wir als Parlament die Legislative, also die Gesetzgebung machen. Andererseits ist es de facto so, dass 95% der Gesetze immer als Entwürfe erstmal zwischen der Regierung abgestimmt werden. So, und da hat man dann zwar keine Macht als Parlamentarierin, aber die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und da vielleicht in manchen solchen, ich nenne es jetzt mal für andere vielleicht Orchideen, Themen, die mir aber sehr wichtig sind, da noch mehr mitzudenken, wann, an welcher Stelle man mit wem, wo, wie reden muss. Ich glaube, das kann man immer noch besser machen.
Ich habe ja nicht gesagt besser, sondern anders. Also weil,
ach so, ne, ja, ist ja wenn gar ich nicht, was anders machen wollen würde, dann würde ich wollen, dass es besser ist.
Okay. Ja, wir sind schon, Sie haben schon zwei oder dreimal das Stichwort Humor genannt. Also gab es denn auch was zu lachen in diesem dritten Jahr?
Ständig, ja. Also mein Team und ich, wir lachen sehr viel. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich merke auch, wenn es mal Momente gibt, wo ich gerade nicht mehr auf meinen Humor zurückgreifen kann, das ist nicht so häufig, aber dann merke ich auch, okay, es ist wichtig, mal ein bisschen durchzuatmen, mal vielleicht mit jemandem zu reden und zu schauen, und dann kommt der aber meistens schnell zurück.
Und wie ist es innerhalb der Fraktion?
Ich lache auch dort mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir dauernd am Rumlachen sind, aber also es nützt ja auch überhaupt nichts. Also es ist wirklich sehr vieles im Argen in dieser Welt. Das beobachte ich sehr. Das betrifft mich auch. Manchmal liege ich auch mal nachts wach. Oder also ich frage mich einfach, wie sicher ist sozusagen dieses freiheitliche Leben noch, ne? Also ich fahre jetzt demnächst auf ein Festival und dann kommen so komische Gedanken. Okay, ist das in 10 Jahren noch erlaubt, dass es einfach Musikfestivals gibt? Ja, weil die werden dann ja vielleicht als linksgrüne Ideologie verschrien, was ich crazy finde, weil da sind immer irgendwie so alle Leute, ja. Und trotzdem kann man das ja schon befürchten, ja, dass irgendwelche Konzerte und Bands und so weiter dann irgendwie abgestempelt werden. Und die AfD, die macht ja so ein crazy Ding, dass sie das, was sie selber vorhat, nämlich sehr wahrscheinlich Dinge zu verbieten, die heute klar dazugehören, so tun, als ob die Grünen ständig was verbieten. Also sie werfen anderen das vor, was sie wahrscheinlich dann machen werden, würden. Hoffentlich bleibt es Konjunktiv 2. Und dafür habe ich ein bisschen Sorge. Nur ich bin eine große Freundin des Stoizismus, der da eine sehr wichtige Regel kennt, nämlich, oder so eine Haltung, zu schauen, was kann ich ändern und was nicht. Und sich darauf zu konzentrieren, was ich selber ändern kann. Und da versuche ich ja wirklich jeden Tag meinen Beitrag zu leisten. So, und deswegen ist es dann halt auch einfach okay. Und dann kann man im Alltag, mein Leben ist ja trotzdem gerade schön, auch wenn es diese Sorgen gibt. Ich lebe in einem freien Land, ich habe ein tolles Team, ich habe eine Fraktion, in der ich mich wohlfühle, ich darf Dinge mitgestalten, ja. Gestaltung und was zu bewirken, macht mich einfach glücklich. Ich habe eine tolle Tochter, Familie, Freunde und so weiter. So, und das sozusagen alles zusammen zu sehen, die Sorgen ernst zu nehmen und gleich auch daraus abzuleiten, was man tut oder was ich tue. Und dann kann man trotzdem im Alltag auch mal über sich selber lachen oder weil man irgendwie schon wieder prokrastiniert hat oder was auch immer. Und es gibt auch so viele Anlässe, nicht alles zu bierernst zu nehmen, was zum Beispiel im Tagesgeschäft passiert. Da gibt es ne, häufig Möglichkeiten, die Dinge mit Humor zu nehmen.
Ja, also zuletzt ist es genau ja bei den Grünen könnte man sich auch vorstellen, dass die Stimmung gerade nicht so gut ist oder dann einem so, ne, sprichwörtlich das Lachen dann auch manchmal vergeht. Also nach der Europawahl ja insbesondere nochmal, wo das Ergebnis einfach nicht so wie erwartet ausgefallen, also wie von den Grünen erwartet ausgefallen ist, oder sich ja auch so ein paar Anschlussfragen stellen, ne, was ja auch damit zu tun hat, was Sie beschrieben haben. Also die Frage, kann man sich nicht nur als grüne Partei, insgesamt demokratische Parteien da, kann man dem was entgegensetzen?
Klar, also die, das habe ich ja gerade eigentlich versucht zu erwähnen, dass mich da schon die Dinge bedrücken, gerade auch wenn ich an die ostdeutschen Ergebnisse denke. Bei den Jugendlichen ist es ja so, das sind auch, glaube ich, 17% AfD gewesen, ist jetzt jeder Sechste. Das ist schon einiges. Das ist aber jetzt auch nicht mehr als im Rest der Bevölkerung. Also ist eigentlich gleich. Ja, so. Und die Grünen sind halt sehr abgestürzt. Dafür haben dann irgendwie 9% Volt gewählt, was jetzt quasi jetzt sehr proeuropäisch ist, ne? Also Volt ist nicht die Grünen, aber ist auf jeden Fall proeuropäisch. Und das fand ich dann auch spannend zu gucken, ne? Und ja, ich mache ja nicht Politik im Endeffekt für die Grünen, sondern weil ich mit den Grünen zusammen irgendwie versuchen möchte, das Leben schön zu halten oder schöner zu machen oder auch teilweise für manche Leute auch weniger unerträglich zu machen. Es gibt ja wirklich auch schwierige Situationen, viele, die zur Tafel gehen müssen und so weiter. Da halt meinen Beitrag zu machen. Und klar, finde ich das schade, wenn dann quasi der Umfang dessen, wie viel der Verantwortung und Entscheidungsfindung man dann hat, kleiner wird. Aber das wird man ja bei der nächsten Bundestagswahl dann auch erstmal nochmal sehen für jetzt quasi deutsche Wahlen, wo wir dann da landen. Und das ist sieht's dann ja quasi
so
die Möglichkeit.
Aus, ne?
Ja, muss man halt mal schauen. Ne? Ich meine, das ist ja im Endeffekt das Vehikel, ja, je mehr Prozente, desto mehr kann man meistens bestimmen. Wobei, wenn man wie die FDP in einer Veto-Player-Position ist, kann man trotzdem
Veto-Player?
Auch, ja, genau, das gibt so eine Veto-Player-Theorie. Also wenn man halt immer auch Nein sagt und wenn man das Ja wird verwendet, dann hat man auch mit weniger Prozenten viel Macht. Aber wenn man halt was positiv, proaktiv gestalten will und dafür das Ja von den anderen gewinnen muss, so dann helfen einem, je mehr Prozente man hat, das halt auch umzusetzen. Ne?
Ja, also die Nachfrage zielte gar nicht auf Sie persönlich, das haben Sie ja auch schön beschrieben, so auf die Stimmung bei den Grünen. Also es ist jetzt aber auch nicht so, dass Sie merken, dass die Anspannung größer wird oder dass es dass es irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Reibungen auch gibt, weil das ist ja auch so, je besser man dasteht in Umfragen oder die Prozentzahlen eben höher sind, ist es natürlich auch entspannter.
Also natürlich lässt die Grünen an sich, ja, für die ich jetzt hier aber auch nur bedingt ganz sprechen kann, dieses Ergebnis nicht kalt. Und es gibt eine wirklich sehr gute, wie ich finde, auch Analyse und jetzt Überlegungen, wie wir quasi weitermachen und sehr gute Gespräche. Und das nehmen wir schon auch ernst und schauen, wie wir da vielleicht mit einer, sage ich mal, etwas nochmal neu aufgeladenen, positiven grünen Erzählung, ja, wo es hingeht, ja, wie wir da weiterkommen können. Aber jetzt ganz genau kann ich jetzt nicht in die Parteistrategien und Einblick geben. Es wird natürlich viel gesprochen und ja, ich finde, es läuft eigentlich gerade ganz gut.
Das schließt auch an die letzte Frage und bitte, wenn es geht, nur ein Satz, aber ich zähle nicht mit, können auch zwei sein. Was wird denn aus der Ampel?
Na, ich würde sagen, heute ist sie erstmal wieder auf grün geschaltet. Ja. Denn es geht weiter.
Ja, vielen Dank, Frau Beck. Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerpause.
Ihnen auch.
Also sitzungsfreie Zeit auf jeden
genau,
Fall. Wahlkampf ist ja wahrscheinlich schon, oder sieht man, dass Sie da oft auch unterwegs sind in Hamburg? Also da war jetzt zuletzt auch Wahlkampf.
Genau, da waren ja auch Bezirkswahlen. Da war ich viel unterwegs. Nächste Woche mache ich Sommertour im Wahlkreis. Jeden Tag so 4, 5 unterschiedliche Stationen bei Handwerkerinnen und Firmen und einem Eiscafé und mal mit allen reden, so die dort sind, auch Migrationsstellen gucke ich mir nochmal an. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir Grünen an der Stelle auch gute Antworten, solide geben. Und Ja, habe noch eine Veranstaltung zur Kulturwirtschaft und ein Sommerfest, was ich für die grünen Ehrenamtlichen primär, auch die Hauptamtlichen, aber auch die Ehrenamtlichen organisiere, auch als Dankeschön. Ist ja gerade nicht immer so einfach für die Grünen überall sich zu engagieren, von daher. Und sowieso finde ich den Dienst an der Demokratie toll. Ja, und dann habe ich auch ein bisschen mal Zeit mit meiner Tochter, fahre wie gesagt aber auch auf ein Festival und so und in Urlaub auch mit der Familie und werde dann tatsächlich aber auch in alle drei, sehr wahrscheinlich zumindest, in alle drei Bundesländer fahren, wo jetzt im Osten Wahlen sind, um zu gucken, dort ein bisschen zu unterstützen.
Okay. Ja, haben Sie viel vor. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen guten Sommer und wir sprechen uns im September wieder.
Machen wir. Vielen Dank. Und Ihnen auch einen guten Sommer.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Zwischenbilanz von Katharina Beck. Ja, es ist jetzt die 60. Folge mittlerweile. Bisschen stolz bin ich schon drauf, dass wir schon so viele geschafft haben. Aber es liegt natürlich noch ein ganzes Bundestagsjahr vor uns. Nach der Sommerpause geht es dann weiter mit den regelmäßigen Gesprächsfolgen. Und davor gibt es noch eine Zwischenbilanz, eine, die noch aussteht. Und zwar von Anniko Glogowski-Merten. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sommer. Macht's gut!